Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio an diesem Friday-Nachmittag ist Katja Lückert. Greta Thunberg hat, Sie haben es in den Nachrichten gehört, den Friedensnobelpreis nicht bekommen. Allerdings könnte sie jetzt schon auf der Favoritenliste für die Preisvergabe im nächsten Jahr stehen. Denn die Vorschläge mussten bis zum 31. Januar dieses Jahres eingereicht werden. Und da war Fridays noch nicht so viel los. Wie dem auch sei, es gibt mit Abiy Ahmed, Äthiopiens Regierungschef, der sich für die Aussöhnung seines Landes mit dem langjährigen Erzfeind Eritrea eingesetzt hat, einen würdigen, aber nicht umstrittenen neuen Friedensnobelpreisträger. Mehr hören Sie in einer halben Stunde in den Informationen am Abend. Hier ein anderes Thema, nämlich Norwegen ist in aller Munde. Die Buchmesse mit Norwegen als Gastland naht. Einen unbekannten Edvard Munch will das Düsseldorfer Museum K20 zeigen. Rund 140 selten und noch nie gezeigte Werke präsentiert die Kunstsammlung. Ausgewählt wurden sie von einem Norweger wie Munch, nämlich von dem Schriftsteller Karl Ove Knausgård. Anja Reinhardt, Sie haben die Ausstellung gesehen und erlebt. Knausgård ist Schriftsteller, in seinen Büchern oft sehr beschäftigt mit seiner Innenschau, könnte man sagen, mit dem eigenen Leben. Was führt ihn zu Munch?
Also die Geschichte dieser Ausstellung geht zurück auf eine Festrede, die Karl Ove Knausgård 2013 im Munch-Museum in Oslo gehalten hat. Und dann hat ihn der Direktor des Museums gebeten, es war eine Festrede anlässlich eines Jubiläums von Munch, der Direktor hat ihn gebeten, doch vielleicht mal eine Ausstellung zu kuratieren. Offenbar war er von der Rede doch relativ beeindruckt. Und vielleicht muss man in dem Zusammenhang, bevor wir über die Ausstellung reden, auch nochmal sagen, dass ich glaube, es sowas gibt wie ein norwegisches, sowas wie eine norwegische Spezialität, dass die Künstler da untereinander sehr nah sind. Also Munch und Knausgård trennen 100 Jahre, etwas mehr als 100 Jahre. Aber es gibt schon so etwas wie den Versuch, gemeinsam nach einer norwegischen Identität vielleicht zu suchen.
Mhm. Was sind es für Bilder, die Knausgård ausgewählt hat? Und vielleicht auch gleich, wie sind sie gehängt?
Sie haben es ja schon gesagt, es sind 140 Bilder. Die meisten dieser Bilder stammen tatsächlich aus dem Depot des Museums. Das heißt, die hat man vielleicht sogar noch nie gesehen. Das sind auch nicht alles wahnsinnig gute Bilder. Also wer jetzt großer Munch-Bewunderer ist, der möglicherweise ist der auch enttäuscht.
Sehen möchte.
Ja, die gibt es da nicht. Also den Schrei sucht man da vergeblich. Es gibt ein Bild, das erinnert ein bisschen an den Schrei und Knausgård hat es in vier Bereiche unterteilt, in Licht und Landschaft, der Wald, Chaos und Kraft und die anderen. Alles farblich unterschiedlich sortiert und die Hängung ist teilweise auch wirklich seltsam. Also zum Beispiel in dem Bereich der Wald, wo dann eben auch sehr viele Waldbilder sind, die sehr wild auch teilweise sind, also wilder Pinselstrich, hängen die Bilder fast auf dem Boden. Man weiß nicht so ganz, was das soll. Es gibt keine Erklärung dazu, keine Texte.
Das heißt, die da sind sie wirklich schwer betrachtbar, oder? Oder
wie, ja, legt man sich und auf den nein. Boden, oder? Also meine Erklärung war, möglicherweise ist das irgendwas mit Erdverbundenheit. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch keine wahnsinnig originelle Erklärung.
Können Sie noch ein paar Bilder beschreiben, was Ihnen besonders ins Auge gefallen ist, was Sie gesehen haben?
Ja, also wie gesagt, man ist vielleicht tatsächlich ein bisschen enttäuscht, wenn man jetzt nach dem großartigen Munch sucht. Auch die Kuratorin Annette Kruschinski hat zugegeben heute Morgen im Gespräch, sie hätte am Anfang ihre Schwierigkeiten gehabt. Ich glaube, es geht in dieser Ausstellung gar nicht so sehr um Munch, sondern es geht um Knausgård selbst, wie, und so heißt die Ausstellung ja auch, wie er ihn sieht. Und was man sieht, das ist, dass in diesen Bildern das große Thema, das durchgehende Thema die Einsamkeit ist. Also es gibt norwegische Landschaften, die einen auch wirklich so reinziehen. Es gibt auch Bilder aus Berlin, es gibt auch Porträts aus Weimar, Elisabeth Förster, Nietzsche zum Beispiel. Aber alle Bilder, würde ich sagen, eint, dass es so etwas gibt, was den Bruch mit der Welt manifestiert, der ja vielleicht im 19. Jahrhundert und dann später im 20. Jahrhundert einfach ein großes Thema war. Also das Ich und die Welt. Und dieser Bruch, der ist bei Munch sehr stark sichtbar und der ist eben auch im Werk von Knausgård doch sehr deutlich. Also es geht wirklich bei beiden darum, Alltägliches zu beschreiben, wirklich absolut banale Dinge. Bei Knausgård mag es das Windelwechseln sein. Bei Munch ist es dann irgendwie die Hausfassade anmalen. Und trotzdem ist in diesen Dingen etwas, was vielleicht so, ja, das Sinnlose, vielleicht so wie Camus, der Sisyphos geschrieben hat, dieses Hochrollen des Steins und dann fällt der Stein wieder runter, man muss wieder von vorne anfangen. Es hat was mit Sinnlosigkeit zu tun, es hat auch was mit der Entzauberung der Kunst als Heiligtum zu tun, was ich ganz interessant finde. Beide sind, beziehungsweise waren, manische Arbeiter, Aber ihnen ist ihre Kunst nicht heilig. Sie gehen auch nicht gut damit um. Also Munk zum Beispiel hat seine Bilder, das hat mir die Kuratorin heute Morgen noch erzählt, an Bäumen aufgehangen oder einfach nach draußen gestellt. Es war ihm einfach nicht so wichtig, was dann damit passiert.
Würden Sie also sagen, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Schriftsteller und Museum und an wen richtet sich es eigentlich? An Munk-Fans?
Ich glaube nicht an Munk-Fans, sondern ganz klar an Leute, die Knausgård gelesen haben, die was, und das muss man auch wissen, man muss seinen Zugang eigentlich zur Kunst, zur Welt kennen, um diese Ausstellung überhaupt ansatzweise zu verstehen. Es gibt nicht viel, was einem an die Hand gegeben wird. Insofern ist es für Munk-Fans möglicherweise enttäuschend, für Knausgård-Fans vielleicht eine Entdeckung.
Vielen Dank. Munk und Knausgård gesehen von Anja Reinhardt im Düsseldorfer K20. Glauben an die Möglichkeit einer völligen Erneuerung der Welt heißt ein Theaterabend im Friedrichstadtpalast, ein Ort vor 100 Jahren von Max Reinhardt eröffnet, eher fürs Varieté-Theater als für die traditionelle Hochkultur. Hier wollte René Polisch, der ab übernächsten Jahr Intendant der Volksbühne wird, gern ein Stück aufführen. Angeblich hat er dem Palastintendanten Bernd Schmidt einfach eine SMS geschickt und eine Inszenierung angeboten. Barbara Behrendt hat sie gesehen.
Das melancholischste Bild steht am Ende. Fabian Hinrichs schwebt im goldenen Gymnastikanzug im Dunkeln angeseilt durch die Luft. Hinter ihm eine Wand aus glitzernden Sternen. Vor ihm 8 Tänzer mit einer leuchtenden Sichel auf dem Kopf, wie Planeten auf der Umlaufbahn.
Die große Frage der Philosophie ist, warum man sich nicht umbringt. Und wenn man sich nicht umbringt, dann klingelt man.
Es ist das herzerwärmende Finale eines 70 Minuten kurzen Revueabends, das nur deshalb nicht kitschig wirkt, weil Hinrichs Spiel so verbindlich und gleichzeitig augenzwinkernd ist. Zuletzt mag in dieser Inszenierung über die große Einsamkeit im Leben doch noch die Hoffnung auf die Verständigung zwischen den Menschen siegen. Die gigantische Bühne, auf der Hinrichs oft allein steht, ohne Mikrofonverstärkung, passt dazu hervorragend. Das Hochparkett bleibt zwar geschlossen, doch auch so muss Hinrichs immer noch 1500 Zuschauer im weiten Raum erreichen. In der großen Volksbühne sind es gerade mal 800. Hinrichs ruft ins große Dunkel oder steigt ins Publikum, wenn er Episoden aus einer Kindheit erzählt, die er als seine ausgibt. Wie er sich mit 6 Jahren den Arm mit der Rasierklinge aufschneiden wollte, wie sein Vater ihn in der Umkleidekabine am See verprügelt hat, wie er mit seinen Kumpels im Passat durch die Gegend gefahren ist. Aber das ist längst vorbei. »Warum machen die alle Selfies?«, fragt er. Antwort: »Weil sonst keiner da ist.« Ja, alles rührende Geschichten, bricht er die Ernsthaftigkeit. Und doch geht es um die Suche nach Zugehörigkeit, nach Aufgehobensein. Darum, wie man daran in der Welt des kalten Kapitalismus nur scheitern kann. Dann erzählt er von einem Morrissey-Konzert, bei dem 70.000 Menschen »There's a light that never goes out« singen. Ein Song darüber, kein Zuhause zu haben.
Und alle singen das mit. Warum? Warum? Die können doch nicht alle kein Zuhause haben. Zuhause, das kann doch nicht für alle Dunkelheit bedeuten.
Anscheinend doch.
Zuhause bedeutet für sie alle, für alle, dass es keines für sie gibt.
Die 27 Tänzerinnen und Tänzer des Palastensembles verleihen dem Abend seine Revue-Momente. In wenig glamourösen Turnanzügen wie dem des Schauspielers performen sie kleine Choreografien, bei denen Hinrichs aus der Reihe fällt, nicht mithalten kann. Nicht nur, weil er sich bei den Proben den Fuß verknackst hat, aber diese Verletzung untermauert nun noch das Scheitern und die Einsamkeit. Polisch und Hinrichs, Co-Regisseur des Abends, spielen mit den Mitteln des Ortes, unterlaufen und feiern sie. Mal wird Ravels Bolero eingespielt, bunte Laser flackern über die Bühne, einmal wird ohne Musik das Bein gehoben und die berühmte Friedrichstadtpalast-Choruslein getanzt. Revue-Zitate, mit denen die beiden wie in einem Zauberkasten spielen. Schon bei Kill Your Darlings 2012 an der Volksbühne hatte Hinrichs gezeigt, dass er Polishs Arbeiten einen neuen Ton zu verleihen weiß. Den Polish-Sound aus intellektuellem Boulevard-Talk und Diskursgeschwurbel hat er durch einen viel menschlicheren, privaten, zärtlichen ersetzt. Sein halbironisches Pathos geht stets einher mit einem verschmitzten, warmen Lächeln. Die letzten Worte gehören noch einmal dem Sänger Morrissey und Céline Dion.
Es gibt ein Licht, das niemals ausgeht.
Ein Abend, der über unser Zusammenleben nachdenkt und dabei heiter wehmütig das Herz öffnet. Und zwar mit den ältesten und schönsten Theatermitteln. Schauspiel, Stimme, Raum, Menschlichkeit.
Barbara Behrendt über die Polish-Inszenierung Glauben an die Möglichkeit einer völligen Erneuerung der Welt. Anlässlich des 500. Jahrestags der Landung des spanischen Erobers Hernán Cortés wird in Stuttgart die große Landesausstellung über die Azteken eröffnet. Zwei Federschilde und eine Grünsteinfigur aus dem Landesmuseum Württemberg stehen im Mittelpunkt. Sie wurden noch nie im Kontext der aztekischen Kultur präsentiert und werden ergänzt durch Leihgaben aus Mexiko und Europa. Insgesamt rund 150 Stücke. Ein Schwerpunkt soll die Präsentation neuer Forschungsergebnisse sein. An die Leiterin des Lindenmuseums, Ines de Castro, ging die Frage, worin diese Ergebnisse bestehen und welchen Zugang sie zur Welt der Azteken gewählt hat.
Es ist eine ganz neue Form, die Azteken zu präsentieren. Vorherige Ausstellungen haben sich eher auf die Ästhetik und auf das Künstlerische der Objekte beschränkt, also haben mehr eine Kunstperspektive geboten. Und wir sind als ethnologisches Museum viel eher an den Kontext interessiert, also an den kulturellen Kontext. Wir möchten wirklich, dass der Besucher die Kultur versteht und auch die Zusammenhänge kennenlernt. Daher haben wir Dinge wie Alltagsleben mit hineingenommen oder Kosmologie, um einfach Grundlagen dafür zu schaffen, wirklich ein Verständnis für die Kultur zu entwickeln.
Die aztekische Hochkultur sei ja nicht nur erstaunlich fortschrittlich, sondern auch grausam und äußerst wehrhaft, schreibt der Spiegel in seiner letzten Ausgabe. Wie trägt denn die neue Ausstellung dieser Tatsache Rechnung?
Also ich würde das eher andersrum sagen, dass wir eher das bislang immer die Stereotype im Kopf hatten, dass die Azteken eigentlich so ein grausames und menschenverachtendes und immer auf Opfer bedachtes Volk seien. Aber wir wollen in dieser Ausstellung ein anderes Bild davon zeigen. Wir wollen natürlich Menschenopfer, die es gegeben hat, nicht verneinen, aber auch dem Publikum wirklich ein Gesamtbild bieten. Die Azteken sind durchaus mit unseren europäischen Gesellschaften vergleichbar und haben natürlich auch mehrere Seiten. Es gibt sehr viele Erkenntnisse im Bereich Wissenschaft, im Bereich Medizin, in der Kosmologie, aber auch das Alltagsleben. Also es gibt ja viele andere Seiten, die wir zeigen möchten, und wir möchten auch erklären, warum diese Opferkultur das auch so vollzogen hat. Wir haben ja zwei Quellen. Also wenn Sie danach fragen, woher wir diese Kenntnisse haben über die Azteken, können wir auf zwei Quellen zurückgreifen. Das sind einmal die spanischen Berichte der Eroberer und der Missionare und einmal der archäologische Befund. Und diese beiden Ergebnisse müssen miteinander abgeglichen werden. Manchmal passen sie zusammen, manchmal aber auch überhaupt nicht. Und gerade bei den spanischen Chroniken, bei den Quellen, den Berichten, ist natürlich eine ganz bestimmte Absicht im Hintergrund und auch eine Sichtweise, um natürlich auch die Eroberung und den Genozid an diese Kultur zu legitimieren. Und deshalb muss man sehr vorsichtig, sehr quellenkritisch natürlich mit diesen Texten umgehen. Und eher, da sich in den letzten 5, 6 Jahren sehr viel auf der archäologischen Seite getan hat, bekommen wir jetzt wirklich eine neue Sichtweise auf diese Kultur, die uns zeigt, was von den spanischen Quellen vielleicht eher sich bestätigt und was nicht. Wenn Sie zum Beispiel die Zahl der Menschenopfer nehmen, haben wir im archäologischen Kontext sind etwa 1000 Opferungen belegt. Die spanischen Chronisten sprechen von vielen, vielen tausend Menschenopfern. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen.
Ein wichtiger Schritt war ja auch die Entdeckung der sogenannten Zompantli. Was versteht man genau darunter und welche Rolle spielen sie in der Kultur der Azteken?
Das Zompantli ist eines der vielen Gebäude aus dem heiligen Bezirk der Azteken, mitten in der Hauptstadt Tenochtitlan. Es war eine Plattform, in der man die Schädel der gefallenen Krieger aufgestellt hat.
Können Sie erklären, woher Ihre Objekte stammen, die Sie ausstellen? Und daran vielleicht auch angeschlossen die Frage nach den möglichen Rückgabeforderungen. Gibt es die auch in diesem Fall, in dieser Aztekenausstellung?
Die Objekte, die wir in der Ausstellung präsentieren, stammen zum großen Teil, also zwar aus den großen zwei Museen in Mexiko-Stadt. Das ist das Nationalmuseum und das Templo Mayor Museum. Und die sind kombiniert mit Objekten aus europäischen Museen. Wir haben uns explizit auch auf Wunsch Mexikos, aber was wir sehr unterstützen, gegen Objekte aus Privatsammlungen entschieden, weil das Raubgut immer noch sehr stark auf den deutschen und US-Markt nach wie vor gehandelt wird. Rückgabeforderungen gibt es nicht von mexikanischer Seite. Aus unserer Erfahrung hören wir von den, wenn wir mit Indigenen aus Lateinamerika arbeiten, dass sie eher stolz darauf sind, dass diese Objekte hier als Botschafter ihrer Kultur in Europa sind.
Inés de Castro vom Stuttgarter Lindenmuseum über die Aztekenausstellung in ihrem Haus. Das Original gilt bis heute als verschollen, sodass, wenn heute eine Büste des Dichters und ehemaligen DDR-Kulturministers und natürlich Schöpfers der Nationalhymne der DDR Johannes E. Becher in Jena aufgestellt wurde, es sich nur um einen Nachguss handeln konnte. Das Original wurde vor 15 Jahren gestohlen. Jena hatte die von etwa 50 cm hohe Büste 1966 von Bechers Ehefrau Lilly geschenkt bekommen. Geschaffen wurde sie von dem DDR-Bildhauer Fritz Krämer im Jahr 1958. Der Autor, Becher-Biograf und Ausstellungsmacher Jens Fietje-Dwars hatte, wie er auf seiner Webseite schreibt, selbst von 1979 bis 1989 Kontakte zum Ministerium für Staatssicherheit der DDR und versucht, diese seit 1992 in Zeitungen und in Büchern aufzuarbeiten. An ihn ging die Frage nach dem genauen Standort der Becherbüste.
Sie steht jetzt am Ende oder Anfang einer Johannes R. Becher Straße. Das passt natürlich vom Namen her. Andererseits ist es etwas unglücklich, weil das ist nun wirklich der äußerste Vorortzipfel von Jena am Waldesrand, idyllisch. Aber genau das sollte es ja eigentlich nicht sein, weil Becher natürlich einer der umstrittensten Autoren ist. Und eigentlich wäre es schöner, wenn er ein Stein des Anstoßes wäre und man darum wieder darüber stolpert und sich fragen kann, wieso steht er eigentlich hier. Er steht da, weil er Ehrenbürger von Jena war seit 1951. Deswegen gab es da diese Büste. Dann ist sie verschwunden und es gab dann eine Ausstellung im Romantikerhaus hier, wo die Geschichte dieses, unter anderem dieses Ehrenbürgers und dieses Denkmals erzählt wurde. Und daraufhin gab es eine kleine Gruppe von Bürgern, die gesagt haben, das wollen wir eigentlich wieder haben. Dieses Denkmal, haben dafür Gelder gesammelt, Stimmen gesammelt, haben am Ende den Kulturausschuss der Stadt überzeugt und so ist es wieder zustande gekommen.
Sie haben gesagt, es gab eine Bürgerinitiative, die sich für die Aufstellung der Büste stark gemacht hat. Wurde denn das Projekt im Vorhinein in Jena stark kontrovers diskutiert?
Leider nicht. Das war mein Wunsch eigentlich. Für mein Empfinden ist es ein bisschen das Pferd von hinten aufgezogen. Also der Kulturausschuss hat das nun beschlossen, nun ist es da. Und nun können wir natürlich hoffen und sagen, jetzt möge vielleicht die Debatte beginnen. Man darf natürlich nicht vergessen, wir hatten vor 2 Jahren den Versuch einer Debatte, ob man denn das Marx-Denkmal wieder aufstellt, was ziemlich absurd ist, weil jede Universitätsstadt der Welt würde sich die Finger lecken, wenn der Marx dort promoviert hätte. In Jena leider ist das nicht so. Da ist also der Marx, der, wenn ich nicht irre, 93 oder 92 abgebaut wurde, versunken im Archiv. Und deswegen hatte man vielleicht ein bisschen Angst, eine Debatte zu organisieren. Ich finde aber, die wäre dringend nötig und ich würde mich freuen, wenn jemand sagt, dieser Altstalinist, wieso ehren wir den? Und wenn man dann vielleicht sich genauer das Werk anschauen würde und das Leben dieses Mannes.
Der Umgang mit Becher soll differenzierter werden, forderte die Bürgerinitiative. Wie sehen Sie selbst den erinnerungspolitischen Umgang mit DDR-Persönlichkeiten, mit dem DDR-Erbe, vielleicht auch in Bezug auf Ihre eigene Biografie?
ich habe eine 900 Seiten Biografie geschrieben, nicht weil ich diesen Becher so wahnsinnig mag. Das war eine Bitte des Aufbauverlages, denn er hat ja diesen Verlag gegründet, 45, über den etwas zu schreiben. Und das war in den 90er Jahren, genau in der Zeit, wo die große Empfehlung, die große Abrechnung mit den DDR-Intellektuellen lief. Genau diejenigen, die gerade im Westfeuilleton in den 80er Jahren hochgelobt worden als die großen geistigen Opposition, also Heiner Müller, Christa Wolf, Volker Braun, die waren jetzt alle Verräter am Geiste, waren alle Utopie verblendet. Und das fand ich dann spannend, diese Situation genauer zu schauen am Exempel von Becher, durch den diese Widersprüche des Jahrhunderts ja mitten durchgehen, ihn zerreißen und da mal genau sehen, wie verhält sich ein Intellektueller, ein Mensch und welche Hoffnung hatte er, in welche Widersprüche verwickelt er sich und wo sind seine Schwächen und wo sind vielleicht auch Momente der Stärke, an die man anknüpfen könnte.
Trotzdem, wenn man an Bechers Stalin-Hymnen denkt, eine Rehabilitation kann es ja nicht geben, oder?
Nö, nein. Es gibt bestimmte Dinge, die muss man einfach verlachen. Und man muss auch, also Lachen kann ja befreiend sein. Der Mann hat 4000 Gedichte geschrieben. Da ist viel Schund, da ist viel Schreiberei dabei. Aber es sind auch Goldkörner, beziehungsweise sind Dinge, die uns bereichern könnten. Und ich finde, mich verlockt es nicht, mein Besserwissen zu demonstrieren an jemanden, indem ich die schlechten Gedichte raussuche, sondern ich finde es viel spannender, interessanter, A, zu ergründen, warum ein Gedicht schlecht wird und B, die wirklich Guten, die uns selber ermutigen können, in unserer eigenen Zeit, deren Widersprüche wir ja auch kaum durchschauen, standzuhalten und daraus vielleicht Kraft zu schöpfen.
Jens Fietje Dwars über das heute wieder aufgestellte Denkmal von Johannes E. Becher in Jena. In den Kulturnachrichten geht es heute im Wesentlichen um die Literatur. Jörg Biesler weiß mehr.
Ja, um Literatur und Kritik. Ein Literaturnobelpreis an Peter Handke zu vergeben, das geht wohl nicht ohne Kritik und Diskussion. Seitdem Handke sich im Jugoslawienkrieg stark gemacht hat für die serbische Sache, leidet auch sein Ansehen als Schriftsteller. Und so streitet sich heute die literarische Öffentlichkeit mit Werf darüber, ob der Preis für Handke nun großartig ist, wie Elfriede Jelinek vielleicht mit einer Spur Ironie findet, oder man tiefes Bedauern empfindet wie der amerikanische Pen-Club. Die deutsche Kulturstaatsministerin Monika Grütters bringt ausgleichend beide Seiten zusammen, wenn sie in Handke einen der wichtigsten zeitgenössischen deutschsprachigen Autoren sieht und zugleich anmerkt, dass der mit seiner Provokationslust so manches politische Tabu gebrochen habe. Der Literaturkritiker Dennis Scheck sagte, Handke beweise, dass man sich politisch völlig vergaloppieren kann und gleichzeitig Weltliteratur schreiben. Die Vergabe des Literaturnobelpreises 2018 an die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk findet dagegen einhellige Zustimmung. Selbst beim polnischen Kulturminister Piotr Gliński, der noch vor wenigen Tagen meinte, er habe noch nicht ein Buch von Tokarczuk zu Ende gelesen. Die gilt übrigens als eine der schärfsten Kritikerinnen der aktuellen Regierung in Polen. Gestern freute sich der Kulturminister dann über die Auszeichnung für die polnische Literatur. Was ist schon ein Literaturnobelpreis gegen den Weltliteraturpreis? Den vergibt der Verlag Springer, der Springer Verlag. Er ist nach der gleichnamigen Tageszeitung benannt, was den Anspruch natürlich etwas relativiert. Jedenfalls bekommt ihn der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie. Er sei ein Intellektueller, heißt es in der Begründung, der es verstehe, global zu denken und ein unerschrockener Kämpfer für die Freiheit des Wortes. Manche Preise werden ja auch durch die Preisträger ausgezeichnet. Kritik am Preis wird es sicher auch geben. Für beide Seiten positiv ist sicher, dass das persönliche Archiv des Schriftstellers Christian Kracht an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach geht. Neben Manuskripten von Artikeln und Interviews gehören dazu Korrekturfahnen, Fotografien, Entwürfe von Briefumschlägen, Plakate und Korrespondenz. Der inzwischen in Indien lebende Kracht schrieb unter anderem die Romane Faserland, Imperium und Die Toten. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte der als Meister der Uneigentlichkeit bekannte Autor von Missbrauchserfahrungen in einem kanadischen Internat berichtet und damit für öffentlichen Wirbel und eine Debatte über schriftstellerische Selbstinszenierung gesorgt. Kritik ist eben überall.
In den Informationen am Abend, gleich nach den Nachrichten, also zunächst der Friedensnobelpreis an Äthiopiens Regierungschef Abiy Ahmed. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.